Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast in der Episode 221 vom 24. April 2026. Ihr hört den Podcast der Ruhrnachrichten aus Castrop-Rauxel und meine Stimme. Ich bin Tobias Weckenbrock und finde richtig cool, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, bei sonnigem Wetter und schöner wochenendlicher Stimmung lasst die Sonne ganz tief in euer Herz. Heute haben wir eine Folge, die auch irgendwie ans Herz gehen könnte, mit zwei sehr unterschiedlichen Hauptthemen. Es geht zum einen um einen Fall, der viele Fragen aufwirft und das schon seit dem 14. Januar dieses Jahres, der Tod eines 17-jährigen Castrop-Rauxelers, der auf der Wartburgstraße verblutete. Und die Frage, ob es wirklich Notwehr war oder ob die 17-jährige Täterin vorsätzlich handelte. Später wird's dann deutlich leichter. Und ziemlich kurios, denn in einer Arztpraxis in Castrop-Rauxel sorgt ein Streit mit der Post für Aufsehen. Nicht nur in Castrop-Rauxel, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus inzwischen. Mein Stichwort dazu ist Briefmarkengate. Wir hören heute mit meinem Kollegen Teve Schäfer und einem externen Gast in diese Themen rein, den Strafrechtsexperten Burkhard Beneken aus Mahl, den wir per Handy zugeschaltet haben. Los geht's aber, so wie ihr das kennt, erst einmal mit den Kurznachrichten der Woche aus Castrop-Rauxel. Schlagerboom. Mehr als 3000 Menschen haben Freitagabend, also vor einer Woche, in der Europahalle gefeiert. Nach einem Jahr ist die Solidarfonds-Stiftung mit ihrer Schlagerparty zurück. Die traditionsreiche Benefizparty kam mit einem neuen Konzept. Das ist direkt eingeschlagen. Die Bühne stand diesmal mitten in der Halle und nicht mehr am Kopf der Halle, sodass also auf dieser Center Stage die Stars und Sternchen der Schlagerbranche den Zuschauern und den feiernden Gästen viel näher waren. Egal ob Mickey Krause, Olaf Henning oder Ben Zucker, von allen Seiten gab es also eine gute Sicht auf die Interpreten. Viele Besucher haben uns hinterher geschrieben, dass genau das die Stimmung nochmal deutlich besser gemacht habe. Insgesamt fällt das Fazit ziemlich klar aus. Gelungener Neustart und das Ganze für den guten Zweck. Die Party soll rund 40.000 Euro eingebracht haben. Erfolgsband. Die Castroper Band Electric Callboy hat ein neues Album angekündigt. Tanznight soll das heißen, genauso wie die aktuelle Tour, die sie zurzeit durch die USA führt. Bis zum Release des neuen Albums müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen gedulden. Das neue Album erscheint erst am 7. August. Insgesamt werden 14 Songs darauf sein. Einige Titel sind auch schon bekannt, andere aber noch unter Verschluss und geheim. Die Band setzt ihren Erfolgsweg damit fort, vom Metalcore bis zu einem Mix aus Elektro-Party-Sound und den sehr harten Gitarren dieses Genres. Spätestens seit Hyper Hyper und dem Erfolgsalbum Techno sind die Jungs aus Castrop-Rauxel und der Umgebung ja auch international richtig groß unterwegs. Fast alle Hallen, in denen sie gerade spielen in Nordamerika, sind ausverkauft. Und im Sommer stehen dann die großen Festivals an. Unter anderem zu Pfingsten, Rock am Ring und Rock im Park. Aktion Rumpelkammer. Bei dieser großen ehrenamtlichen Aktion sind in diesem Jahr mehr als 34 Tonnen Altkleider gesammelt worden. Rund 200 Ehrenamtliche waren dafür am vergangenen Samstag im Stadtgebiet unterwegs. Also vom Kind bis zum älteren Herrn. Alle haben mit angepackt. Organisiert wird diese Aktion traditionell von den Kolpingsfamilien, unterstützt von Kirchengemeinden, von der Freiwilligen Feuerwehr und lokalen Unternehmen. Die gesammelten Kleider wurden anschließend sortiert und weiter transportiert. Der Erlös finanziell geht in diesem Jahr an den Verein Nabeba, also den Natur- und Begegnungsbauernhof an der Stadtgrenze zwischen Ickern und Waltrop. Ein Hort für Menschen mit und ohne Behinderung, wo junge Leute vertraut werden mit der Natur und den Tieren. Die Aktion war auf jeden Fall laut Organisatoren wieder ein voller Erfolg, nicht nur wegen der Menge, sondern vor allem wegen des großen Engagements. Und im nächsten Jahr geht's dann weiter. Einzelhandel. Das Modegeschäft Reiter Fashion zieht sich aus Herne zurück. Nach rund 15 Jahren wird die Filiale dort im Sommer geschlossen. Für den Castropper Standort gibt es aber gute Nachrichten. Der Standort in der Altstadt soll bestehen bleiben. Inhaber Jens Reiter blickt hier sogar vorsichtig optimistisch nach vorne, denn er sagt, die Kundschaft in Castrop-Rauxel sei deutlich bewusster unterwegs als die in Herne, wenn es um die Unterstützung des lokalen Einzelhandels geht. Trotzdem sieht Jens Reiter auch hier Herausforderungen, etwa durch die Online-Konkurrenz und durch die sinkende Frequenz in den Innenstädten allgemein. Er wünscht sich mehr Unterstützung auch von der Stadt. Einzelhandel 2. Anders sieht es beim Discounter Hypex aus. Nach 14 Jahren macht die Filiale in Habbinghorst dicht. Schon am 25. April, also jetzt an diesem Wochenende, ist Schluss und Ausverkauf. Auch die Standorte des Recklinghäuser-Unternehmens in Mahl und Herten werden geschlossen. In den Regalen an der Recklinghauser Straße ist jetzt schon vieles leer. Für viele der Kunden kam das aus aber trotzdem irgendwie überraschend und sorgte auch für Frust. Das Unternehmen nennt auf jeden Fall steigende Kosten und bürokratische Hürden als die Gründe für diese Entscheidung. Von vor Ort hört man, nach der Corona-Zeit sei es in diesem Geschäft und generell auf jeden Fall schwieriger geworden. Was mit dem Ladenlokal passiert, ist noch offen. Für die Kundschaft heißt es aber erstmal, die günstige Einkaufsoption im Stadtteil Habbinghorst fällt weg. So viel zu den kurzen Nachrichten aus Castrop-Rauxel. Jetzt kommen wir zu unseren Hauptthemen und die könnten unterschiedlicher kaum sein. Wir starten gleich mit einem Thema, das alles andere ist als leicht. Es geht um den Tod des 17-jährigen Onur und um die Frage, was an diesem Abend im Januar 2026 an der Wartburgstraße wirklich passiert ist. Die mutmaßliche Täterin beruft sich nämlich auf Notwehr. Aber die Familie des Jugendlichen hat große Zweifel an dieser Darstellung und klagt jetzt. Ihr Anwalt ist Burkhard Benneken aus Mahl. Er ist eigentlich Strafverteidiger, tritt in diesem Fall aber als Vertreter der Nebenklage auf, also auf Seiten der Familie von Onur. Und er findet deutliche Worte, wie ihr gleich hören könnt. Er spricht davon, dass die Notwehrgeschichte ein Märchen sein könnte. Außerdem stellt er die Arbeit der Ermittler in Frage und fragt, warum die Beschuldigte eigentlich ausreisen konnte, denn sie ist untergetaucht. Ich habe in dieser Woche mit ihm telefoniert, weil er unterwegs war von einem anderen Verfahren aus Süddeutschland und wir mussten ihn darum telefonisch zuschalten. Die Tonqualität ist darum nicht ganz auf dem Niveau, das ihr von uns gewohnt seid.
Herr Benneken, was streben Sie mit der Familie von Onur, die Sie in der Nebenklage jetzt vertreten, an?
Die Familie des getöteten Onur möchte in erster Linie eins: Gerechtigkeit und vor allem auch Aufklärung. Bis heute ist die Familie nicht genau darüber im Klaren, was an dem Tag mit ihrem Sohn passiert ist. Man weiß insbesondere auch nicht, wie es dazu gekommen ist, warum die mutmaßliche Mörderin, die 17-jährige Mädchen, laufen gelassen wurde. Und diese Fragen sind für die Familie natürlich, ja, die brennen denen auf der Seele und möchten natürlich Antworten haben. Und deshalb hat die Familie mich auch beauftragt und hat gebeten, dass ich da ein bisschen Druck reinbringe, dass wir möglichst schnell die Akten bekommen, die wir bislang noch nicht erhalten haben, damit wir einfach erfahren, was ist genau passiert. Bisher sind die Informationen äußerst spärlich. Die Polizeibeamten haben der Familie einiges mitgeteilt. Aber die meisten Informationen, das muss man ehrlicherweise sagen, haben wir selbst auch bisher aus den Medien.
Ist das unüblich? Sie kennen sich ja mit Strafverfahren auch in Kapitaldelikten aus, dass jetzt die Gegenseite oder auch die Verteidigung noch keine Akteneinsicht erhält, so nach 3 Monaten?
Also wir haben natürlich einen ganz erfahrenen Staatsanwalt, der sicherlich weiß, was er macht. Das muss man vorab sagen. Er hat uns das gegenüber bisher so begründet, dass er sagt, der Verteidiger der Beschuldigten bekommt bisher die Akte nicht und deshalb natürlich auch die Geschädigtenseite nicht. Grundsatz der Waffengleichheit. Vermutlich steckt dahinter, dass natürlich noch verdeckte Maßnahmen laufen, weil die Beschuldigte flüchtig ist. Und natürlich man dann insbesondere der Verteidigung und damit dann wird ja zwangsläufig an die Familie auch etwas weitergereicht an Informationen, da keine Informationen durchdringen und die Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden. Ja, deshalb kann das natürlich auch, das habe ich den Eltern auch erklärt, für uns nützlich sein auf der einen Seite, was der Staatsanwalt macht, weil natürlich unser Ziel ist, dass die Beschuldigte gefasst wird. Das steht natürlich im Vordergrund. Andererseits ist es natürlich sehr schwer zu ertragen, wenn man monatelang keine richtigen Informationen hat. Und das macht der Familie zu schaffen. Und deshalb hoffe ich, dass es bald Fortschritte gibt und wir auch relativ schnell die Akte bekommen.
Wenn wir jetzt mal einmal nochmal zur Tat gehen, wie stellt sich denn jetzt für Sie als Vertreter der Familie die Situation oder der Sachverhalt da aktuell?
Wir müssen immer bei allem, was wir jetzt momentan sagen, natürlich klar darauf verweisen, es gilt die Unschuldsvermutung. All das, was wir wissen, ist letztlich nicht ganz gesichert, aber es sieht nach dem, was wir gehört und gelesen haben, bisher so aus, dass es sich hier um einen eiskalten Mord handeln könnte, der für Onur vollkommen überraschend kam. Es soll halt eben ja überhaupt gar nicht damit zu rechnen gewesen sein, dass hier an diesem Tag die Beschuldigte eine solche Tat wohl geplant hat. Möglicherweise gibt es da auch schon Ermittlungserkenntnisse, dass das Ganze längerfristig von der Beschuldigten ja zumindest in Erwägung gezogen wurde. Uns ist bisher nicht klar, welches Motiv kann die Beschuldigte gehabt haben, Onur umzubringen. Und für uns ist natürlich auch noch vollkommen unklar, was ist genau bei der Tat passiert. Wie ist die abgelaufen? Welche Kommunikation wurde geführt? Und das möchten die Eltern natürlich dringend wissen. Und insofern sind wir natürlich unbedingt auf die Akte angewiesen.
Wussten die Eltern denn von diesem Kontakt, der da bestand zwischen den beiden überhaupt? Also
Nein.
Kannten sie Angela, um konkret zu fragen?
Nee, also der Name auch des Mädchens sagte der Familie überhaupt nichts. Man hat im Prinzip erst nach dem Tod ihres Sohnes überhaupt davon erfahren, dass es wohl mehrere Monate schon Kontakt gegeben hat, ausgehend von einer Bekanntschaft aus der Fahrschule. Und Onur hat auch der Familie über dieses Mädchen nie irgendetwas erzählt, sodass man natürlich sehr erstaunt war, dass der Sohn dann zunächst auch, so haben es die Polizeibeamten zunächst übermittelt, ein möglicher Vergewaltiger sein könnte oder ein Versuch einer Vergewaltigung vorgelegen haben könnte an diesem Mädchen. Und das hat die Familie natürlich auch nochmal schwer getroffen, dass anfangs diese These im Raum stand, die wohl zurückzuführen ist auf erste, wie wir meinen, Lügengeschichten dieser jungen Dame.
Wissen Sie dann natürlich auch nicht, ob es überhaupt Sexualkontakte gegeben hat? Sie kennen ja vermutlich auch nicht die Chatverläufe vom Smartphone von Onur.
Genau. Bisher haben wir leider auch noch die Chatverläufe nicht vorliegen, die natürlich ganz, ganz wichtig werden hier in diesem Verfahren, die dann auch Aufschluss geben werden darüber, wie nah standen sich die beiden? Gab es sexuelle Handlungen? Wenn ja, in welcher Form? Das wird natürlich nochmal eine entscheidende Rolle spielen. Aber ich glaube, man kann jetzt schon eins sagen, das, was dieses Mädchen der Polizei erzählt hat, das sind wirklich Märchen aus Tausend und einer Nacht. Auch wenn wir die Unschuldsvermutung hier keinesfalls irgendwie in Zweifel ziehen wollen. Aber diese Geschichten können so nicht stimmen.
Okay, was sind da für Sie die Indizien? Also was steht da?
Genau, es soll zunächst ja gesagt worden sein, dass angeblich ein Fremder dieses Mädchen angegriffen hat und es soll wohl eine Glasscherbe aufgehoben worden sein vom Boden und man will nach hinten geschlagen haben. In späteren Vernehmungen soll sich dann das Mädchen korrigiert haben, dass man sich doch kannte, dass der Onur aus der Fahrschule sei und dass es an dem Tag eine angebliche, zumindest versuchte Vergewaltigung gegeben hätte. Und es hätte dann zufällig ein Messer unter dieser Bank gelegen, auf der die Tat passiert sein soll. Und da hätte sie dann halt eben in ihrer größten Not hingegriffen und zugestochen. Und das Messer wäre im Prinzip wohl noch in der Kehle verblieben, so soll es geäußert worden sein. Und sie wäre dann geflüchtet. Ja, und diese Fassungen dürften nach unserem Kenntnisstand nachweislich widerlegt sein. Das waren wohl ersichtliche Schutzbehauptungen, immer getragen von der Erwägung, dass man eine Notwehrsituation für sich heraus kreieren wollte, die es ganz offensichtlich nicht gegeben hat.
Okay, das machen Sie auch daran fest, dass ja ein Messer gefunden worden ist, gar nicht in dem Bereich, in dem sich Onur nach dem Stich aufgehalten hat, weil er kam ja nur von dieser Terrasse bis zur Bushaltestelle, also auf derselben Straßenseite. Der
Genau.
Fundort des Messers war aber dann woanders. Man weiß aber auch jetzt noch nicht, kann zumindest noch nicht ermittlungstechnisch beweisen, dass das Messer am Ende auch bei der Tat zum Einsatz kam.
Genau. Das, wie gesagt, deshalb muss man immer sagen, noch gilt die Unschuldsvermutung, noch ist das alles nicht spruchreif, aber ich sage jetzt mal, als erfahrener Strafrechtler hat man natürlich direkt gewisse Vorstellungen und deshalb ist es für mich auch ehrlich gesagt nicht verständlich, warum dieses Mädchen von den Polizeibeamten, die ja auch eine gewisse Erfahrung hatten, am Ende laufen gelassen wurde. Da waren so viele Abweichungen, Widersprüche und sie hatte ja immerhin selbst von Anfang an die Tötungshandlung zugegeben. Und da hätte ich doch wirklich erwartet, dass man da direkt einen Haftbefehl macht und
wäre das
nicht
denn
Tage.
Aus Ihrer Sicht möglich gewesen, weil uns gegenüber sagt die Staatsanwaltschaft, dass die Notwehrsituation zumindest, die sie schilderte, zumindest nicht auszuschließen sei. So wurde es, glaube ich, formuliert und man deshalb keinen dringenden Tatverdacht erhärten könne, um einen Haftbefehl beim Amtsrichter zu beantragen.
Also normalerweise wird der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten bei Notwehr, bei Tötungshandlungen und wo dann der Täter oder die Täterin Notwehr behauptet, immer sehr eng ausgelegt. Hier in diesem Fall wurde dieser Grundsatz meines Erachtens zu weit ausgelegt. Ja, wenn ich
Hat das mit der Minderjährigkeit zu tun oder was vermuten Sie dahinter?
Aus meiner Sicht, wie gesagt, eine reine Einschätzung meiner Person, steckt Folgendes dahinter. Man hat eventuell das klassische Bild bei der Polizei vor Augen gehabt. Normalerweise sind junge Damen hier eher Geschädigte. Und oftmals sind die männlichen Vertreter, die Beschuldigten, die der Dame etwas angetan haben. So eine Vergewaltigung haben wir relativ häufig, auch bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Und dann hat man sich meines Erachtens so ein bisschen von diesem klassischen Bild, was regelmäßig vorkommt, blenden lassen. Ich weiß auch nicht, wie überzeugend oder nicht überzeugend die junge Dame da aufgetreten ist. Und vielleicht hat man sich auch noch gedacht, ach, eine 17-Jährige, die wird ja gar nicht abhauen können. Selbst wenn dann später das Ganze beweissicher wird, dann bekommen wir die immer noch. Nur das scheint wohl eine Fehlannahme gewesen zu sein.
Also hätte aus Ihrer Sicht die Mordkommission durchaus einen Haftbefehl beantragen können und ein Amtsgericht hätte dem möglicherweise auch stattgegeben? Oder wie wäre der Verlauf gewesen? Weil man muss ja, glaube ich, nach 48 Stunden, wenn kein dringender Tatverdacht vorliegt, muss man jemanden aus dem Gewahrsam entlassen zunächst, oder?
Also ich finde, es hätte hier wirklich gute Gründe für einen Haftbefehl gegeben, auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt. Allein aus dem Grund, sie hat die Tötungshandlung zugegeben. Und jetzt war ja nur noch die Frage, bestand diese Notwehrsituation oder nicht? Und da wäre ich also wirklich sehr viel zurückhaltender gewesen mit dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, nachdem sie nachweislich vorher gelogen hatte. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, gilt nach wie vor. Und wenn man sich in solche massiven Widersprüche verstrickt, da muss man sich auch fragen, warum macht das die Beschuldigte? Und das macht ihre Einlassung meines Erachtens von Anfang an sehr viel weniger wert. Und deshalb hätte man ihr die Notwehrsituation meines Erachtens nicht so glauben dürfen.
Sie haben jetzt vorhin selbst beim die Ermittlungen führenden Staatsanwalt von einem erfahrenen Kollegen gesprochen. Wie ist das dann zu erklären, dass er nicht selbst auf diese Idee gekommen ist?
Also der Staatsanwalt ist nach meinem Kenntnisstand ein absoluter Profi, der wirklich auch hart durchgreift, wenn das erforderlich ist. Und deshalb möchten wir auch keinesfalls irgendwo hier die Lanze brechen, sondern erst einmal schauen, wie ist es genau dazu gekommen? Warum ist der Haftbefehl erst nach, ich glaube, 9 Tagen beantragt worden? Das sind Fragen, die sich uns stellen und die wir gerne natürlich beantwortet haben möchten, vor allen Dingen die Familie, die einfach da fragend vorsteht und sagt, das kann doch nicht sein, dass in Deutschland ein Mädchen laufen gelassen wird, obwohl sie nachweislich einen jungen Mann umgebracht hat und nur weil sie da irgendetwas behauptet, dass man ihr das dann glaubt, obwohl sie an anderer Stelle gelogen hat. Und da kann ich die Familie wirklich verstehen.
Wie schätzen Sie zurzeit denn die Familie ein? Also wir haben jetzt auch relativ deftige Worte gelesen. Diese Ratte muss geschnappt werden oder so war, glaube ich, eine der Aussagen. Ist das so?
Ja.
in diesem Kontext des allzu großen Verlustschmerzes zu verstehen? Oder wie empfinden Sie das, was die Familie sagt?
Also ich habe mit der Familie auch darüber gesprochen. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt rein PR-taktisch vorgeht, hätte ich der Familie verbieten müssen, ein Wort wie Ratte zu benutzen. Ja, weil die Familie möglicherweise dadurch in einem ja etwas aggressiveren Kontext wahrgenommen wird, was die Familie überhaupt nicht ist. Ich habe mit der Familie auch darüber gesprochen und ich bin am Ende dazu übergegangen zu sagen, sagt es so, wie ihr es wahrnimmt. Weil dieser Schmerz so groß ist und die Wut so groß ist, dass ich auch so eine Unmutsäußerung durchaus menschlich nachvollziehen kann. Ja, das ist der Hintergrund, weshalb das auch die Familie dann halt eben so authentisch gesagt hat. Wobei möglicherweise, das muss man ganz klar sagen, der ein oder andere dadurch vielleicht einen Eindruck hat, die Familie ist aber hier ganz schön, ja, verbal zumindest aggressiv, wenn man die Familie kennenlernt. Das ist wirklich äußerst sympathische Leute. Und dadurch wird vielleicht auch ein bisschen Licht erzeugt, das so nicht ganz zutreffend ist.
Jetzt gibt es einen Rechtsanwalt, der natürlich die Interessen der Beschuldigten mitvertritt. Er hat mir im Gespräch gesagt, er würde, ist ein Kollege, den Sie auch gut kennen, nehme ich an, in Burkhard Kapteinert. Er hat mir gesagt, er hätte zunächst mal empfohlen, dass das Mädchen zurückkehrt und sich stellt, um da jetzt das Verfahren in einer vernünftigen Weise zu Ende zu bringen. Und man könne jetzt nicht wie bei einem Mafia-Boss sagen, einem Erfahrenen, ach, ich tauche mal unter und bleibe mein ganzes Leben lang jetzt mit dieser offenen Frage unbehelligt. Er setzt sich schon dafür ein, aber er folgt schon auch den Notwehrangaben dieses Mädchens, was in diesem Fall natürlich auch seine Aufgabe möglicherweise ist. Wie schätzen Sie da die Gegenseite ein?
Also ich sag mal, den Kollegen schätze ich als äußerst seriösen Strafverteidiger ein, der seinen Job macht, was auch absolut richtig so ist, ja, was wir auch vollkommen akzeptieren, auch die Familie akzeptiert. Ich habe der Familie das erklärt, ja, ich bin ja meistens auch in der Position, dass ich Beschuldigte verteidige und das ist in einem Rechtsstaat auch unbedingt wünschenswert, dass man da gegenteilige Aufgabenbereiche wahrnimmt. Was ich sehr gut finde, ist, wenn es stimmt, wovon ich ausgehe, dass der Kollege seiner Mandantin geraten hat, sich zu stellen. Denn das würde sich natürlich, ja, insbesondere für die Familie hier sehr positiv auswirken, weil man endlich erfahren würde, was ist wirklich passiert. Die Sache würde aufgeklärt, weil so droht ja, sag ich mal, für die Familie, dass das Szenario, dass eventuell die Ermittlungen irgendwann wegen unbekannten Aufenthalts eingestellt werden müssten und es nie eine zumindest gerichtliche Aufklärung des Ganzen gibt. Und das wäre für die Familie, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass so ein Verfahren stattfindet, allein um mit dem Schmerz dauerhaft klarzukommen. Auch wenn natürlich Onur nie wiederkommt, das weiß die Familie, kann so ein Gerichtsverfahren gerade bei Hinterbliebenen von Getöteten doch noch mal viel machen, um dann irgendwann damit in Anführungszeichen abzuschließen. Ja, und zu der Verteidigungsstrategie, dass der Verteidiger sagt, er hält die Notwehrsituation seiner Mandantin für richtig, das ist aus Verteidigungssicht absolut nachvollziehbar. Und man muss dann hinterher im Gericht klären, wenn es dazu kommt, ist es wirklich so, dass es eine nachvollziehbare Notwehrsituation gab oder ist es ein reines Märchen, wie wir sagen.
Was ist da Ihre Mutmaßung? Wie geht es jetzt eigentlich konkret weiter? Also es gibt jetzt wahrscheinlich nächste Schritte. Was erwarten Sie da jetzt in den nächsten Wochen?
Also ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft mit Hochdruck ermittelt. Ich hoffe auch, dass international ermittelt wird, weil bei uns liegt natürlich die Vermutung nahe, das Mädchen soll ja russischstämmig sein, dass es möglicherweise unter Mithilfe von Familienmitgliedern ins Ausland gebracht worden sein könnte. Wir hoffen, dass man sie ausfindig macht, sie sich gegebenenfalls auch auf Anraten ihres Verteidigers und der Familie hoffentlich selbst stellt. Und ja, das ist das, was wichtig ist. Und natürlich, dass wir Einblicke in die Akte bekommen, so schnell wie möglich, damit die Familie einfach weitere Aufklärung erhält.
Glauben Sie denn, dass dann jetzt ein ordentliches Verfahren vor Gericht jetzt demnächst dann eröffnet wird oder steht das, solange sie weg ist, sowieso gar nicht in Rede?
Genau, also solange die Beschuldigte nicht greifbar ist, wird es auch keine Anklage geben. Das ist vollkommen klar. Und ja, das bleibt natürlich abzuwarten, was passiert. Wird sie gefasst? Stellt sie sich selbst oder nicht? Davon hängt natürlich viel ab im weiteren Verlauf. Und wie gesagt, unsere Vorstellung wäre, dass sie sich hier dem Verfahren stellt. Man muss ja auch eins sagen, sie ist als 17-jährige Jugendliche und da fällt zwingend dem Jugendstrafrecht und da ist die Höchststrafe auch in Anführungszeichen nur 10 Jahre, sodass sie ja selbst im Fall einer Verurteilung jetzt nicht damit rechnen müsste, etwa lebenslänglich hinter Gittern zu müssen.
Das sagt Burkhard Beneken und ich sage Ihnen dafür erstmal herzlichen Dank und wir bleiben in Kontakt.
Sehr gerne. Gerne bis demnächst.
So viel zu diesem tragischen Fall, der uns ganz sicher noch eine Weile weiter beschäftigen wird. Wir wechseln jetzt das Thema aber komplett und nach diesem schweren Stoff wird es ein bisschen, naja, sagen wir mal, kurios. In einer Castrop-Rauxeler Arztpraxis gibt es Ärger mit der Deutschen Post. Genauer gesagt mit Briefmarken. Beziehungsweise es geht eigentlich nur um eine. Und zwar um eine mit dem Wert von 5 Cent. Mein Kollege Teve Schäfer hat sich diese Geschichte, wir nennen sie mal einfach Briefmarkengate, angeschaut. Und hat mit Ärztin Dr. Edeltraut Kühle darüber gesprochen. Sie hat auch einen Brief an die Post geschrieben und den liest Teve Schäfer in Auszügen vor. Also das ist wirklich lustig und sehr süffisant formuliert, aber doch ziemlich deutlich gleichzeitig. Also Teve Schäfer und das Briefmarkengate von Castrop-Rauxel. Teve, moin.
Moin.
Du hast mir gerade.
Bin ich zu hören? Hallo.
Ja, voll gut, danke. Du hast mir witzigerweise gerade gesagt, das sei die, wie hast du es genannt, witzigste oder kurioseste Geschichte, die du jemals, die beste, die du jemals recherchiert hast. Okay, es geht um die Deutsche Post, DHL, und eine Frau aus Castrop-Rauxel, die sich ein bisschen veräppelt fühlt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das kann man so sagen, beziehungsweise es handelt sich sogar um zwei Frauen, die arbeiten beide für die gleiche Arztpraxis.
Okay, pass auf, lass uns direkt einsteigen. Worum geht's und was ist da der Fall an sich, den wir jetzt hier mal schildern wollen?
Also wir haben einen Anruf bekommen von der Arztpraxis von Dr. Edeltraut Kühle. Die hat eine Praxis, die auf Diabetespatienten spezialisiert ist an der Lange Straße und die hat Stress mit der Deutschen Post und davon hat sie uns erzählt. Und zwar handelt es sich um einen Brief, den sie verschicken wollte, beziehungsweise ihre Assistentin oder Arzthelferin wollte diesen Brief an einen Patienten verschicken und darin war ein Rezept für diesen Patienten. Der Patient wohnt in Dorsten und hatte der Praxis Geld gegeben, die davon Briefmarken besorgt hat, die dann in der Patientenakte gelandet sind, im Wert von 85 Cent. Dann hat die Post das Porto erhöht und um dann einen Brief von 95 Cent zu verschicken, hat die Arztpraxis nochmal 2 5-Cent-Münzen obendrauf geklebt. So.
Ja, Münzen, und nicht Briefmarken, oder Münzen?
Genau, nein, Briefmarken, ja. Mit einer weißen Seerose da drauf. Und eine von diesen Seerosen hat die Post reklamiert. Die sei nämlich schon mal verwendet worden. Der Brief wurde nicht an den Adressaten versendet, sondern einbehalten und die Post wirft der Arztpraxis jetzt Frankierbetrug vor. Das heißt, die hätten wissentlich oder willentlich diese Briefmarke, die schon mal vor 3 Jahren verwendet worden sei, laut dem digitalen System der Post, die da diese Codes auf den Briefmarken scannt, die hätten die wiederverwendet, um sich quasi einen Vorteil zu verschaffen von 5 Cent. Und als Folge daraus sollen die 5 Cent nachbezahlt werden und 50 Euro Bearbeitungsgebühr sozusagen. Da gibt es dann so ein Fachwort. Ja, und die Rechnung beträgt 50,50 €. Nee, 5.
Also jetzt mal doof gefragt, die machen jetzt wegen 5 Cent auf einem Brief, den eine Arztpraxis an einen Patienten verschickt, so einen Aufriss.
Ja, und die behalten den Brief ein.
Der ist nicht zugestellt worden. Ja. Hatte das jetzt erstmal medizinische Konsequenzen, mal doof gefragt?
Also die Ärztin sagte, dass sie vom Patienten nichts mehr gehört hätte und sie wüsste jetzt nicht so richtig, was mit dem wäre. Aber
woher weiß sie denn, dass der Brief nicht zugestellt wurde?
Na, das wurde ihr ja mitgeteilt, dass dieser Brief von der Beförderung ausgeschlossen wurde von der Post.
Ich nehme jetzt aber an, das war gar kein unwichtiger Brief.
Ja, da sind auf jeden Fall sensible Daten drin und ein Rezept stellt man ja nicht ohne Grund aus. Ne? Man bekommt damit irgendwas Wichtiges. So, sind wir jetzt nicht ins Detail gegangen. Ist ja auch nicht der Punkt der Geschichte. Sondern der Punkt ist, wegen 5 Cent wird jetzt eine 50-Euro-Rechnung gestellt und bewusster Betrug vorgeworfen.
So, was machen wir Journalisten, wenn uns jemand sowas erzählt? Wir fragen bei der Stelle, die dafür zuständig ist, also der Deutschen Post, da gibt es eine Pressestelle. Was hast du da erfahren?
Ja, erstmal hat mir da ein Herr namens Achim Gar geantwortet und der sagte schon mal vorab zu meinen Fragen, sicherlich kann man berechtigt die Frage stellen, warum wir für 5 Cent einen Frankierbetrug nachgehen. Grundsätzlich müssen wir festhalten, dass wir auch aufgrund der Gleichbehandlung jeden Betrug in gleicher Weise verfolgen müssen. Und die 50 Euro, dazu sagt er, dass der Post ein nachweisbarer Schaden entstanden sei, der unabhängig vom Nennwert der Briefmarke entstünde. Der Bearbeitungs- und Prüfaufwand wäre in allen Fällen identisch. Das heißt, wenn du jetzt mit einer größeren Sendung beschissen hättest, sage ich mal 85 Cent, wäre der Aufwand, dem nachzugehen, genauso hoch wie bei einer 5-Cent-Briefmarke. Und deswegen ist der Wert, der da erhoben wird für Bearbeitung und Prüfung, immer 50 Euro, auch in diesem Fall. Genau, zur Begründung. Es gibt ein Matrix-Code-System. Jede Briefmarke hat einen Matrix-Code und die Briefe durchlaufen so ein System, bei dem halt nachgeguckt wird, ob diese Briefmarke schon mal verwendet wurde, um solche Betrüge auszuschließen.
Das heißt, jede Briefmarke ist maschinenerkennbar, lesbar, einzeln, einzigartig. Also nicht alle 5-Cent-Briefmarken sind gleich.
So soll das sein, genau. Okay.
Wie auch so ein Fingerabdruck quasi.
Selbst die Briefmarken mit der weißen Seerose, die da bemängelt wurden, haben alle unterschiedliche Matrix-Codes. Das heißt, also du kannst die eine Briefmarke
von jeder anderen unterscheiden.
Genau. Und die Praxis hat auch noch über 30 von diesen weißen Seerosen-Briefmarken mit einem Wert von 5 Cent, haben die mir gezeigt. Also es hätte laut der Arztpraxis gar keinen wirtschaftlichen Sinn gemacht, jetzt da jemanden zu beauftragen, die Marke abzuknibbeln und wieder zu kleben und dann auf den neuen Brief, damit man sich 5 Cent spart, sondern in der Zeit kann auch medizinisches Fachpersonal oder Arzthelfer ja auch sinnvollere Sachen machen, vor allem wenn man noch 30 so Dinger rumliegen hat.
Vor allem wenn die von so einem Klebeblock kommt, das ist so eine selbstklebende, die von so einem Hefter oder so kommt, dann kann die doch eigentlich faktisch, ist auch unplausibel, dass die schon mal auf einem anderen Brief geklebt haben soll. Oder
die Post,
das muss doch ein Maschinenfehler sein.
Die Post sagt selber, die Wiederverwendung eines bereits entwerteten Postwertzeichens, so nennen die Briefmarken, setzt mehrere aktive Handlungsschritte voraus, insbesondere das Ablösen einer bereits gebrauchten Marke, deren Aufbewahrung, also die Marke soll ja vor 3 Jahren zuletzt schon verwendet worden sein, das erneute Aufkleben auf eine neue Sendung. Da die Originalklebung nur einmalig funktioniert, ist hierfür in der Regel zusätzlicher Klebstoff erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist zunächst von einem bewussten Handeln auszugehen. Und nochmal zu dem System. Matrix-Codes sind eindeutig vergeben und können jeweils nur einem einzelnen Postwertzeichen zugeordnet werden. Ein technischer Fehler bei der Erfassung oder Interpretation ist in diesem Fall nach unserer Prüfung auszuschließen. Okay. Im konkreten Sachverhalt, also jetzt in diesem Fall in Castrop-Rauxel, kommt dazu, dass die Empfangsregion der ersten dokumentierten Nutzung, also die Empfängeradresse von der erstmaligen Nutzung der Briefmarke, mit der Absenderregion der beanstandeten Sendung übereinstimmt. Das heißt, die Briefmarke wurde benutzt 2023 laut dem System für eine Sendung nach Castrop-Rauxel. Und jetzt wieder von Castrop-Rauxel weg. Auch das spricht für die Post dafür. Dies bestätigt die Feststellung einer Wiederverwendung zusätzlich.
Entschuldigung, ich liege gerade am Boden. Es ist ja unüblich, dass wir hier Sachen vorlesen, aber bei dieser bürokratischen Antwort, glaube ich, ist Vorlesen mal geboten. Das ist
genau.
Ja, der Wahnsinn. Wie kann das sein?
Das Einzige, was die sich vorstellen können in der Arztpraxis, wobei das eigentlich auch nicht so richtig Sinn macht, weil der Patient da in Dorsten wohnt, und nicht in Castrop-Rauxel?
Das sind 30, 40 Kilometer von hier, ja.
Wäre, dass der Patient, der ja da die Briefmarken, nein, der die den Umschlag zur Verfügung gestellt hat, möglicherweise, dass da irgendwie noch so eine Briefmarke draufklebte.
Moment, wer hat den Umschlag zur Verfügung gestellt, um das nochmal zu verstehen?
Der Patient soll den Umschlag zur Verfügung gestellt haben.
Da waren 85 Cent draufgeklebt, also zu wenig Porto eigentlich.
Eigentlich sollte da noch gar nichts draufkleben, sondern die Arzthelferin hat aus der Patientenakte die 85 Cent Briefmarke genommen, draufgeklebt und ergänzt durch 5 Cent Briefmarken. Aber so wäre der eigentliche Portfolio. Workflow gewesen. Und jetzt ist es halt das Einzige, was die sich vorstellen könnten, dass da vielleicht aus Versehen noch so eine 5 Cent Briefmarke von früher mal draufgeklebt war auf diesem Umschlag, wo auch immer der dann herkam. Wie auch immer, auf jeden Fall können die sich das nur so erklären, wenn überhaupt. Und die Post unterstellt ihnen ja, dass die betrogen haben. Und Betrug ist ja vorsätzlich und das streiten die mit aller Vehemenz ab.
Aber jetzt Betrug auch nicht im Sinne einer Straftat. Also sie haben es jetzt nicht zur Anzeige gebracht oder haben wir das nur noch nicht gestriffen, das Thema?
Es gibt keine Anzeige, okay. Aber es gibt eine Rechnung von 50 Euro und 5 Cent. Ja. Und die soll bezahlt werden und wenn die Zahlung abgelehnt wird, dann wird mit einem Mahnverfahren gedroht, wodurch dann weitere Kosten entstehen
würden. Was macht Frau Kühle denn jetzt? Was hat sie dir gesagt?
Frau Kühle hat sich an eine Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur gewandt.
Ich glaube, das ist alles gar nicht Thema, ja.
Die Schlichtungsstelle Post. Aber die Schlichtungsstelle Post sagt, die wären dafür nicht zuständig, sondern die wären bei anderen Postsachen zuständig. Also wenn da irgendwie was verloren gegangen wäre, alle möglichen Sachen, auf jeden Fall das nicht. Dieses Schlichtungsverfahren wurde gar nicht erst eingeleitet bei der Bundesnetzagentur. In dem Schreiben von der Bundesnetzagentur steht auch drin, dass ihr der Rechtsweg offen stünde, als letzter Hinweis ganz unten. Und sie hat sich an uns, an die Presse gewandt, deswegen sind wir auf den Fall aufmerksam geworden, um quasi Druck auf die Post auszuüben, dass man wegen so einer 5-Cent-Sache, dass man das auch einfach einstellen könnte, worauf sich die Post ja überhaupt nicht eingelassen hat, selbst auf Anfrage unserer Redaktion. Und wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden da jetzt die ersten Mahnungen rausgeschickt und Frau Kühle wird sich weiterhin weigern. Und ob sie sich dann durch einen Anwalt helfen lässt, ich würde fast davon ausgehen. Zumal sie sich da ja auch sehr echauffiert hat, wenn man das so sagen kann. Also sie ist eine sehr wortgewaltige Frau, hat ja sehr ruhig, sachlich, aber mit großem Nachdruck drüber gesprochen und hat auch einen Satirebrief als letztes Schreiben an die Post geschickt. Das heißt,
du davon auch noch zitieren?
Die ersten Nachrichten waren immer noch so ziemlich freundlich, so hallo, wir benutzen nur neue Briefmarken, wissen wir jetzt nicht, wie es dazu gekommen sein soll und könnte man das nicht einstellen aus Kulanzgründen. Und das hat immer überhaupt nichts gebracht und dann hat sie so weitergemacht, ja, es würde doch gar nichts bringen, den Brief 3 Jahre zu lagern, dann abzuknibbeln und auf eine neue Sendung zu kleben, um 5 Cent zu sparen. Für sowas haben wir in der Arztpraxis ja auch überhaupt keine Zeit und das würde gar keinen Sinn machen und so.
Interessiert
die
Post nicht.
Die Post so, nee, das System hat ja gesagt, das Wahnsinn. War so und ja.
Hast du den Brief noch da? Kannst du davon noch was zum Besten geben?
Ja, lass mich den kurz holen, dann mach meinen kurzen
Ansonsten verweisen Cut. Wir auf N+. Plus,
nein,
ne?
Nein, ich habe noch mehr vorzulesen.
Echt jetzt?
Ja.
Oh Gott, ganz kurz. Cool.
Ich hol den.
Ja.
So, ich bin wieder da. Bevor ich den Brief vorlese, wollte ich noch eine Sache sagen, und zwar, dass die Marke ursprünglich ja nach Kastrop-Rauxel geschickt wurde über das Verteilzentrum Kassel. Und in Kassel sagt Edeltraut Kühle, kenne sie niemanden und hätte auch keinen Bezug dazu. Also wie dann diese Briefmarke in Kastrop-Rauxel von Kassel aus gelandet sein soll, könne sie sich auch nicht erklären. Jetzt aber zu dem angekündigten Satirebrief an die Post. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gratuliere Ihnen. Während die Welt sich mit Kleinigkeiten wie der Klimakrise oder der Weltwirtschaft beschäftigt, haben Sie das wahre Verbrechen des Jahrhunderts aufgedeckt, die 5-Cent-Verschwörung. Stellen Sie sich vor, eine Arztpraxis im Jahr 2026. Zwischen Notfällen, Diagnosen und Patientenakten sitzen wir im Hinterzimmer und zelebrieren den wirtschaftlichen Geniestreich. Wir weichen mit chirurgischer Präzision eine 5-Cent-Marke von einem Umschlag aus dem Jahr 2023 ab, den wir natürlich 3 Jahre lang im Safe gelagert haben, um sie heute nach Abzug von Lohnkosten, Wasserverbrauch und Nerven gewinnbringend wieder einzusetzen. Die Rendite ist atemberaubend. Ganze 0,05 Euro gespart. Davon werden wir direkt 2 neue Büroklammern finanzieren. Dass Sie für diesen Raubzug nun 50 Euro fordern, das Tausendfache der Beute, zeugt von einem Humor, den man sonst nur bei Wegelagerern oder im Satiremagazin findet. Ich bin fast geneigt zu fragen, ob die 50 Euro dazu dienen, den hochkomplexen Algorithmus zu finanzieren, der 3 Jahre lang weltweit nach genau dieser 1-5-Cent-Marke gefahndet hat. James Bond wäre neidisch auf Ihre Detektivarbeit. Ich schlage vor, wir lassen das mit den Anwälten und ich schicke Ihnen als Wiedergutmachung ein Foto meiner Kaffeekasse. Vielleicht können wir uns auf eine Ratenzahlung von 1 Cent pro Monat einigen. Das entspräche in etwa der Verhältnismäßigkeit Ihrer Forderung. In freudiger Erwartung Ihrer nächsten automatisierten Antwort, Ihr Meisterdieb aus der Arztpraxis.
Einfach herrlich, unfassbar. Man könnte es eigentlich kaum besser schreiben. Wir waren jetzt im Bereich der Nachricht unterwegs. Also wir haben ja jetzt erst die Fakten erzählt und im satirischen Brief der Ärztin. Ich weiß nicht, sollen wir noch unsere Meinung dazu kundtun oder hast du vorher noch was?
Können wir machen. Also ich habe jetzt erstmal überlegt, ob ich noch Argumente pro Post auch finde.
Oh ja, komm, das gehört zu einer guten journalistischen Aufbereitung dazu.
Also natürlich, wenn das System anschlägt und sagt, hier wurde betrogen, ja, weil diese Briefmarke wurde 2023 schon mal benutzt, dann muss man erstmal gucken, würde ich sagen. Also es gibt ein automatisiertes System, das dann Alarm schlägt und sagt, hier, nicht bezahlt.
Beginnt denn dann die manuelle Arbeit schon? Oder also geht da quasi dann jemand händisch dran oder macht das noch immer dann die Maschine weiter?
Es soll dann geprüft werden, wobei ich glaube ich aus der Antwort nicht rauslesen konnte, wenn ich mich richtig entsinne, wie es dann genau weitergeprüft wird. Und ja, dann wäre halt der nächste Punkt die Einzelfallprüfung, würde ich sagen. Also man muss dann ja auch nachweisen können, quasi, dass es ein Betrug gewesen ist, wenn man so eine Rechnung ausstellen will, meiner Meinung nach. Und wir hatten jetzt eine Ärztin in 3 Schreiben, die auch noch nie auffällig geworden ist, soweit sie sich erinnern kann. In, weiß ich nicht, 30 Jahren ist sie, glaube ich, an der langen Straße schon. Dann würde ich jetzt erstmal nicht Absicht unterstellen, wenn sie um 5 Cent wirklich nur da abgewichen ist. Ne? Dann würde ich sagen, komm, reicht die 5 Cent nach, dem Bearbeitungsaufwand, das ist unserem System geschuldet, keine Ahnung, und gut ist. Wenn schon jemand sagt, so ja, können wir das nicht aus Kulanz gründen und es macht doch gar keinen Sinn, das 3 Jahre zu lagern und so weiter, dann würde ich sagen, einstellen, meinetwegen 5 Cent nachzahlen, muss auch nicht sein, ehrlich gesagt. Und ja, dann weitermachen. Und jetzt halten die sich da halt wirklich wochenlang mittlerweile mit auf und Schriftverkehr geht hin und her. Und wenn es ganz absurd wird am Ende des Tages, kann es ja sogar sein, dass irgendwelche Anwälte noch ins Spiel kommen, die dann auch schon wieder richtig viel kosten. Ne?
Für uns als Redaktion wäre das schön, wir könnten weiter berichten und das ausschlachten, aber mit gesundem Menschenverstand, jetzt komme ich mal mit meiner Meinung, ja. Leute, ich meine, deine ist ja jetzt auch schon deutlich geworden, stellt das einfach ein und macht irgendwas Gutes draus. Vielleicht kann man ja eine Spende richten an den Kinderschutzbund oder an irgendwas, was damit zu tun hat oder weiß der Henker was. Selbst dazu wäre ja Frau Kühle mit Sicherheit bereit zu sagen, komm, dann spende ich 50 Euro an, weiß ich nicht, Nabeba oder die Tafel oder weiß der Henker was. Aber
also, sobald da der erste Mensch drauf guckt, würde ich sagen, muss da eigentlich gesagt werden, okay, irgendwie ist es egal und keine Ahnung, was jetzt mit dieser Marke war, weitermachen. Ja. So. Kann ja sein, dass das System sagt, hier lag ein Betrug vor und meinetwegen kann dann auch ein automatisiertes Schreiben an die Person geschickt werden. Aber wenn da eine seriöse Ärztin offensichtlich, sagt so, ey, wir haben dich betrogen, schon mal gar nicht um 5 Cent, also dann muss man es echt einfach sein lassen. Krass.
Ich mag jetzt gar nicht fragen an dieser Stelle an unsere Hörer, wie ihr das so findet, aber ich mache es irgendwie trotzdem. Schreibt uns doch mal an podcast@ruhrnachrichten.de per E-Mail podcast, also podcast@ruhrnachrichten.de. Wir würden uns echt über Feedback freuen. Vielleicht
habt ihr auch schon mal sowas erlebt oder bekannt.
Ja,
oder so.
Das wäre natürlich nice, dann hätten wir die nächste Geschichte. Wie doof sind die denn? Kann man auch schreiben, erübrigt sich vielleicht sogar fast an dieser Stelle, aber ich fänd's interessant, das mal zu hören und zu lesen und wahrscheinlich gibt's auch ein riesen Feedback, wenn wir diesen Artikel veröffentlicht haben. Wir sprechen jetzt schon vor Veröffentlichung, das heißt also mal gucken, was dann so zusammenkommt. Wir sind auf jeden Fall aufmerksam und freuen uns über Feedback. Komm, gib uns noch einen Rauschmiss, Teve. Gibt's noch eine Sache, die man unbedingt in diesem Zusammenhang loswerden muss?
Nee, ich würde mich auch freuen, wenn mir jemand vielleicht noch Pro-Post-Argumente hier nennen kann, weil mir fallen beim besten Willen keine ein, muss ich sagen. Ansonsten habe ich dem erstmal nichts hinzuzufügen. Es war ein sehr amüsanter Termin in dem Fall, weil ja, die Leute konnten es irgendwie auch gar nicht so richtig fassen. Und auch diese Arzthelferin, die da diesen Brief beklebt hat, die sagte so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist mir da ein Fehler unterlaufen und sie hätte da auch lange drüber nachgedacht, am Abend noch und so. Und das alles wegen 5 Cent, das ist schon wirklich krass. Vor allem für 5 Cent, früher hast du ja wenigstens noch so einen Cola-Kracher beim Bäcker gekriegt für die gemischte Tüte. Aber heute wahrscheinlich auch schon nicht mehr.
Werden wir recherchieren, was gibt's eigentlich für 5 Cent?
Das ist der eigentliche Skandal.
Tewe Schäfer, vielen Dank für dieses kuriose und auch sehr amüsante Thema an dieser Stelle.
Bis dann.
Ciao. Damit stehen wir kurz vor dem Ende von Episode 221 und könnten euch dann in ein sonniges Wochenende entlassen. Vorher möchte ich euch dafür aber noch 2 Tipps mit auf den Weg geben. Einen zum Hören und einen zum Lesen. Beim Lesetipp geht es um eine Geschichte, die ziemlich unter die Haut geht. Es geht um einen jungen Mann aus Castrop-Rauxel. Wir haben ihn Vito genannt. Mit 18 Jahren ist er wohnungslos. Er landet in einer Notunterkunft und beschreibt die Zustände, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Er bekommt kaum Schlaf, hat keine Sicherheit und vor allem keine Perspektive. Und irgendwann kommt dieser Gedanke, ob er hier ist oder im Knast, das macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Es ist ein komplizierter Weg, der ihn dahin gebracht hat. Er musste viel Verantwortung in der Familie tragen, schon früh als Kind, hatte schwierige Umstände, in denen er aufwuchs und erste Kontakte mit Drogen, später auch mit dem Dealen. Ein Leben, das immer weiter abrutscht. Und trotzdem schafft er es da wieder raus. Mit Hilfe des Vereins Jugend in Arbeit kämpft Vito sich zurück, findet eine Ausbildung, Wohnung und Stabilität. Das ist wirklich keine einfache Geschichte, aber eine, die zeigt, was hinter Wohnungslosigkeit oft wirklich steckt und warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Den ganzen Text hat mein Kollege Johannes Wenzel geschrieben und weil es mit unheimlich viel Arbeit verbunden war, würde ich euch bitten, wenn ihr den lesen wollt, doch ein Abo bei RN Plus zu machen. Das ist wichtig für diese Geschichte, aber auch für unsere Arbeit hier im Podcast. Denn wir querfinanzieren diese schöne halbe oder dreiviertel Stunde jede Woche damit, dass wir mit RN Plus ein bisschen Geld verdienen. Für den Journalismus, den wir für angemessen halten, für in und über unsere schöne Stadt Castrop-Rauxel. Ihr unterstützt uns, meine Arbeit, die von Johannes, die von Tewe und meinen anderen Kollegen, wenn ihr Teil der immer größer werdenden Community von RN Plus werdet. Und das ist gerade super günstig. 1 Euro für 6 Monate. Ohne Witz, so günstig wird es ganz sicher nie wieder. Und so günstig war es auch noch nie. Also macht es doch mal. Probiert es mal aus. Werdet Mitglied und ja, werdet ein bisschen schlauer über das, was in der Welt um euch herum geschieht. Und dann, wie gesagt, habe ich noch einen Hörtipp für euch. Und der kommt auch aus dem eigenen Haus. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, aber wenn ihr jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit habt, dann hört euch doch die Spezialfolge mit Heidi Behrendt an. Sie ist die Mutter von Angelina, die vor 15 Jahren im Alter von 13 bei einem Autounfall an der Viktorstraße gestorben ist. Wir haben es auch letzte Woche hier schon mal angerissen. Das Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Tewe Schäfer mit ihr geführt hat, ist, wenn man genau zuhört, wirklich an manchen Stellen schwer auszuhalten. Aber gleichzeitig und wahrscheinlich genau deshalb unglaublich beeindruckend. Wie sie über ihre Tochter spricht, über den Verlust, über die Jahre danach, das geht einem wirklich sehr nah. Für mich persönlich gehört diese Episode, über die ich gerade gesprochen habe, zu den eindrücklichsten, die wir im Podcast in fast 3 Jahren inzwischen bisher gemacht haben. Kompliment an Tewe, das habe ich ihm auch schon ausgesprochen, aber absoluter Hörtipp, hört doch nochmal rein, wenn ihr Lust habt. Das war es ansonsten im Podcast in dieser Woche. Danke, dass ihr dabei wart und euch die Zeit genommen habt, meine Stimme in euer Ohr reinzulassen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch bitte, bitte gerne mal jemand anderem davon, der ihn vielleicht noch nicht kennt. Oder lasst eine Bewertung bei Spotify für uns da oder bei Apple, also da, wo ihr uns hört. Das wäre auf jeden Fall total hilfreich, um diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wie immer gilt auch, wenn ihr andere Themen habt, über die wir sprechen sollten oder Hinweise für uns oder ein Feedback, meldet euch gerne bei uns in der Redaktion. Ihr schreibt einfach eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt kommende Woche und bis dahin verabschiedet sich hier am Mikrofon Tobias Weckenbrock von euch. Macht's gut und Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.